Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Stefan Gosepart, Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Ich freue mich. Schönen guten Tag.
Es gibt heute, Freude ist berechtigt, es gibt einen Grund zu feiern. Heute vor 70 Jahren haben die Vereinten Nationen etwas ganz Unglaubliches, aber in gewisser Weise auch etwas ganz Selbstverständliches beschlossen. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Herr Gosepart, wir haben Sie beide hier vor uns auf dem Tisch liegen, quasi so als Leitfaden für diese Radiostunde. Gibt es denn einen Artikel, der Ihnen am liebsten ist?
Ja, schon etwas langweilig vielleicht, aber der Artikel 1, der von der gleichen Würde und den gleichen Rechten aller Menschen spricht.
Ich habe geahnt, dass Sie den nehmen, der ist natürlich wunderbar, deswegen habe ich mir einen anderen ausgesucht und der passt ganz gut zu meinem Montagsgefühl. Artikel 24. Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßig bezahlten Urlaub.
So ausgerechnet den Umstrittenen haben Sie sich
gerade gesagt. War der umstritten?
Naja, weil viele Leute sagen, das ist doch lächerlich, Recht auf Urlaub als Menschenrecht. Aber wenn man das so versteht, dass man eben sagt, genau wie der letzte Teil des Satzes sagt, eine Beschränkung der Arbeitszeit, dass Ausbeutung verhindert wird, dann macht der Artikel Sinn.
Ja. Es beschreibt eben auch, dass diese Menschenrechte eben nicht nur politische Rechte umfassen, sondern eben auch soziale Grundrechte. Ja. Wir werden so einige, glaube ich, heute zitieren können im Laufe dieser Radiostunde. Unter anderem auch eine Frage, die sich vielleicht heute für Millionen Bahnfahrer aufgedrängt hat. Gibt es neben dem Streikrecht vielleicht auch sowas wie ein Recht auf Mobilität? Das habe ich jetzt in der Liste nicht gefunden.
Ja.
Mein Gast heute, Stefan Gosepart. Ich bin Corbinian Frenzel. Sage schönen guten Tag. Sie hören Deutschlandfunk Kultur an einem Jahrestag. Heute vor 70 Jahren die allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen. Am 10. Dezember 1948 war das. Vielleicht ist das auch wichtig, dass man diese Zahl auch einfach nochmal hört. Die 40er, in denen das verortet war nach dem Zweiten Weltkrieg. 30 Artikel vorgetragen von Eleanor Roosevelt, der Witwe des US-Präsidenten, die eine maßgebliche Rolle gespielt hat bei der Erarbeitung dieser universellen Grundrechte und die diesen Wunsch mit auf den Weg gab.
This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere.
Also ihr Wunsch, dass diese universelle Erklärung der Menschenrechte zu einer Art Magna Carta der Menschheit werde. Roosevelts Wunsch 1948. Mein Gast heute ist der Philosoph Stefan Gosepart. Über Wunsch und Wirklichkeit müssen wir sprechen. Aber an einem solchen Tag, vielleicht zuallererst, das ist mein Gefühl, darf und muss man sich verneigen vor diesem Werk.
Auf jeden Fall. Damit ist was ganz Unglaubliches erreicht und das ist ja schon angesprochen worden. Die Magna Carta ist ja ein Stück weit noch erkämpft worden. Hier lag jetzt kein Kampf zugrunde, aber man kann doch sagen, mit den Menschenrechten ist was erreicht worden heutzutage, was bis in der Geschichte bis jetzt ohne jedes Beispiel ist, nämlich eine globale, transkulturelle und transnationale moralische Ordnung. Das hat zum Beispiel keines der großen Weltreligionen so geschafft. Und insofern ist es wirklich was Besonderes. Ich würde das so interpretieren, dass jenseits der verschiedenen moralen und religiösen Vorstellungen sich die Menschheit auf einen Grundkonsens geeinigt hat, der wenigstens die minimalen Rechte für alle Menschen, nämlich die Menschenrechte, festschreibt. Und es ist dann in den letzten 70 Jahren auch gelungen, die ein gutes Stück weit rechtlich verbindlich zu machen. Und das ist der große Erfolg der Menschenrechte.
Ja. Aber, und jetzt fängt der Journalist an nach der Verneigung, ja. Wir müssen heute an diesem 70. Jahrestag ja auch leider konstatieren, in der Realität gibt es große Teile auf dieser Welt, in denen diese Magna Carta nicht oder auch nur eingeschränkt gilt. Und lange hätten wir wahrscheinlich gesagt, noch nicht. Das ist eine Entwicklung dahin, das dauert noch. Und die letzten 10, 15 Jahre, wahrscheinlich vor allem die letzten 10 Jahre, geben uns eher ein Gefühl, das geht gar nicht in die Richtung, das geht eher wieder in eine andere Richtung.
Ja, das stimmt leider, aber trotzdem muss man jetzt zunächst erstmal festhalten, gerade auch mit im Zuge der völkerrechtlichen Verbindlichkeit der Menschenrechte, also dass ein Staat als Nationalstaat nur anerkannt wird, wenn er sich verpflichtet, die Menschenrechte einzuhalten und zu garantieren. Das bleibt ja weiterhin intakt. De facto machen das viele Staaten nicht, aber wir sind ja alle Sünder, wir halten uns auch alle nicht an unsere eigene Moral. Ist schwierig wird die Situation, glaube ich, erst, wenn wir eben, wie sagen, wir wollen uns auch gar nicht mehr an die Moral halten. Und jetzt ist, glaube glaube ich, der von der Interpretation her der schwierige Punkt, ob wir Putin, China, Türkei, Ungarn so interpretieren wollen, die wollen sich nicht mehr an die internationale moralische Ordnung halten oder sie tun es im Moment nur gerade aus Eigeninteresse nicht. Ich bin noch geneigt, das Letztere anzunehmen und zu hoffen, dass der internationale Druck und die Verbindlichkeit ausreichen wird, sie auf Dauer wieder dahin zu bekommen. Aber das ist eine offene Frage und in der Tat ist man natürlich im Moment besorgt.
Es gibt ja diesen Diskurs in verschiedenen Ländern, Sie haben Länder schon genannt, Russland ganz stark, aber auch in China in gewisser Weise, wo diese vor 70 Jahren formulierten Menschenrechte letztendlich als eine Art westliche Ordnung interpretiert werden, die man vielleicht teilweise trägt, aber wo man sagt, es gibt auf jeden Fall eine eigene Interpretation, die rechtmäßig ist. Was ja immer wieder die Frage aufwirft, diese selbstverständliche Formulierung des Universellen bei den Menschenrechten, ob die denn so selbstverständlich sein kann.
Naja, das ist das Ziel des Universellen ist doppelt. Das eine soll es für alle Menschen gelten, aber wir wollen eben auch, dass alle Menschen zustimmen, dass es für keinen Menschen eine Zwangsordnung ist. Und natürlich wird es nicht de facto eine Zustimmung von allen geben. Ja, der Gewaltverbrecher wird auch dem Richter nicht zustimmen, dass es richtig ist, dass er verurteilt wird. Das wäre auch ein bisschen viel verlangt. Wir verlangen, dass er im Prinzip zustimmt, dass er eine Rechtsordnung für richtig hält und sich der Rechtsordnung unterwirft. Und genauso ist das also auch hier. Und das kann erklären, warum es manchmal keine faktische Zustimmung gibt, aber hoffentlich eine prinzipielle. Die Interpretation, kulturelle Interpretation ist natürlich eines der Sachen, über die wir seitdem die ganze Zeit reden. Gibt es eine islamische Menschenrechtskonvention und was steht da anderes drin? Also ist da zum Beispiel die Gleichberechtigung von Mann und Frau tatsächlich garantiert, wie wir das nach der allgemeinen Menschenrechtserklärung verlangen? Und da muss man natürlich universalistisch bleiben und sagen, alle sollen zustimmen können aus ihrer jeweiligen Perspektive, aber das darf zu keinem falschen Kompromiss in den Werten und den Rechten der allgemeinen Menschenrechtserklärung führen.
Sie sagen, wir müssen universalistisch bleiben, aber die Welt, die wir heute sehen, ist ja eine wirklich andere als vor 70 Jahren. Unter anderem, ich glaube, es gibt gerade einen, der das ganz besonders gut beobachten kann in höchster deutscher Position, der Bundespräsident, der gerade in China ist, der in einem Land unterwegs ist, das zurückkehrt. Ganz massiv auf die Weltbühne seit 2-3 Dekaden wahrscheinlich die Führungsmacht dieses Jahrhunderts irgendwann sein wird. Gleichzeitig, und das umtreibt ihn da auch, der enorme digitale Wandel der Gesellschaft. Wir haben mal eine Stimme von ihm, von dieser Reise, die wir gerade hören.
Manchmal, auch das ist wahr, überkommt die Deutschen dabei ein etwas mulmiges Gefühl. Was hier geschieht, das verändert eben nicht nur China, es verändert die ganze Welt.
Es verändert die ganze Welt und die Menschenrechte, die vor 70 Jahren aufgeschrieben wurde von einem relativ kleinen Kreis, bleiben allgemeingültig, wahr und richtig.
Ja, dies ist jetzt ein extra Problem, würde ich sagen, die Digitalisierung und da ist nämlich im Prinzip die Entwicklung der Technik führt dazu, dass es auf einmal eine Bedrohung der Privatsphäre und eine Kontrolle gibt, die 1948 noch undenkbar war. Und jetzt müsste man im Geiste eben vor allem dieses Artikel 1 sozusagen der gleichen Würde überlegen, ob es hier nicht eben auch einen Schutz sozusagen der digitalen Privatsphäre gibt. Wir in Deutschland glauben das eher und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch in diese Richtung argumentiert und recht gesprochen. Aber das ist jetzt eben noch nicht so in die allgemeine Erklärung übernommen worden und in die internationalen Pakte und deshalb wird es darüber eine Auseinandersetzung geben. Aber ich finde eben gerade Artikel 1, der erste Artikel, ist so wichtig, dass man ihn in diese Richtung interpretieren sollte und kann.
Herr Gosepart, was die Menschenrechte am meisten voranbringt, die Umsetzung der Menschenrechte, ist ja der Protest, wenn sie nicht da sind, also wenn sie nicht gewährt werden. Das ist eine Erfahrung, die wir auch in den Dekaden nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Ja. Wo man aber heute, wenn wir auf diese Teile der Welt schauen, China allen voran, feststellen kann, offenbar gibt es, wenn Wohlstand generiert wird und verteilt wird, vielleicht bei ganz kleinen Eliten und einzelnen Personen das Leiden darunter, dass die Abwesenheit von Menschenrechten zu beklagen ist, aber bei der großen Mehrheit nicht. Das ist ein Phänomen, das sich interessant und bedrohlich interessant finde.
Das stimmt natürlich. Also Wohlstand befriedet natürlich auch und gegebenenfalls gibt es auch wieder falsche Kompromisse, dass Menschenrechtsverletzungen in Kauf genommen wird dafür, dass man eben wirtschaftlichen Wohlstand genießen kann. Und da spielen Sie jetzt auf China an, ob das nicht dort die Situation ist. Aber gleichzeitig der Protest, den es natürlich auch in China gibt, denken Sie an Tibet und andere Sachen, also auch bedrohte Völker in China, die von der Zentralregierung unterdrückt werden, die machen sich bemerkbar, werden werden unterdrückt, aber daran sieht man das Universelle der Menschenrechte. Die nehmen nämlich ein Menschenrecht in Anspruch, nämlich das, auf ihre allgemeine gleiche Würde zu drängen, ob ihnen die Regierung diese Rechte jetzt gewährt oder nicht, oder gerade sie nehmen sie in Anspruch, weil die Regierung ihnen diese Rechte nicht gewährt. Und daran zeigt sich das Universelle. Immer da, wo jemand protestiert und seine gleichen Rechte in Anspruch nimmt, nimmt er die Menschenrechte in Anspruch, ob die Regierung will oder nicht. Und das ist universell. Das sehen wir in der ganzen Welt, zu jeder Zeit und unter jedem Regime. Und deshalb, glaube ich, ist der Anspruch der Universalität berechtigt.
Und diese Rechte gibt es seit genau 70 Jahren, die Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen. Die UNO, die heute übrigens ein neues Dokument verabschiedet hat, in dem sich die Welt auf gemeinsame Standards versucht zu einigen in Sachen Migration, der UNO-Migrationspakt. Unser Thema gleich. Stefan Gosepart, die Liebe, aber die dürfte nicht der Grund sein für die großen Migrationsbewegungen unserer Zeit. Das sind dann eher soziale Fragen, Ungerechtigkeiten, zunehmend der Klimawandel nach wie vor und an manchen Stellen, in manchen Ländern auch zunehmend politische Verfolgung. Wenn man das addiert und das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, das UNHCR hat das getan, da kommt man auf fast 70 Millionen Menschen, die im Moment auf der Flucht sind weltweit. Und die UNO versucht genau deshalb, weltweite Standards zu setzen für Migration. Vor 2 Stunden haben 164 Länder in Marrakesch dem Migrationspakt der Vereinten Nationen zugestimmt. Jetzt habe ich das sehr neutral formuliert, um nicht zu sagen wohlwollend, Herr Gosepart. Aber es gibt heftige Kritik. Die USA haben dagegen gestimmt. In Belgien ist darüber gestern die Regierung zerbrochen, weil die Sorge besteht, dieser Pakt öffnet Tür und Tor. Ist das alles Unsinn?
Na, man muss zunächst mal unterscheiden, dass es ja einen Flüchtlingspakt und einen Migrationspakt gibt. Und bei Flüchtlingen, die haben ein Recht zu fliehen aus den Gründen, die Sie schon genannt haben, weil die Menschenrechtssituation, und deshalb ist das ja auch an dem heutigen Tage, weil die Menschenrechtssituation in ihrem Land deplorabel ist, Bürgerkrieg oder Verfolgung, Folter sind Gründe, die dazu führen, dass Flüchtlinge fliehen und weshalb es eben in Ländern wie dem unsrigen ein Asylrecht gibt, weshalb wir Flüchtlinge aufnehmen müssen. Das ist auch eine Menschenrechtspflicht insofern.
Eine etwas zurückhaltende allerdings, genau, ne? Menschenrechtskatalog.
Genau, ja. Aber trotzdem ist so. Wie unterscheiden davon, das tut auch jetzt diese Pakte, ist eben eine Migration, die eben wahrscheinlich im Wesentlichen wirtschaftliche Ursachen hat, die man jetzt gar nicht schlecht reden soll. Den Leuten geht es manchmal so schlecht, dass sie praktisch gar keine anderen Chancen mehr in ihrem Land haben. Und jetzt geht es in dem Pakt darum, diese Migration zu regeln. Was wichtig ist, ist, der Pakt selber spricht denen kein Recht auf Migration, das heißt vor allem kein Recht auf Aufnahme in einem reichen Land zu. Das ist häufig eine Darstellung, die untergründig so dargestellt wird, als ob mit dem Pakt jetzt wir verpflichtet wären, die zu nehmen.
Mhm. Woran aber Kritik laut wird, ist die Tonalität dieses Paktes. Genau an diesem Punkt, dass man sagt, und das so lesen kann, Migration ist eine gute Sache.
Ja, da gibt es diesen Einsatz, der umstritten ist. Im Prinzip stellt der Pakt ja erstmal fest, dass Migration eine Tatsache ist. Und das ist tatsächlich überhaupt nicht zu leugnen. Dann macht der Pakt auch noch etwas, das war in der vorigen Form nicht ganz so dramatisch, macht er aber noch etwas zu sagen, Migration kann auch gut sein. Ja, es ist nicht immer schlecht. Ja, wenn wir natürlich jetzt gerade auch das Schicksal unseres Landes oder der Juden in unserem Lande oder der anderen, die aus Nazi-Deutschland geflohen sind, berücksichtigen, das sind jetzt eher wieder Flüchtlinge aus politischen Gründen. Aber trotzdem, wir haben ja selber in unserem Land eine Erfahrung damit, dass es wichtig ist, Migranten aufzunehmen oder selber Migrant sein zu können. Und deshalb finde ich das wichtig zu sagen, es kann gut sein. Es ist natürlich auch eine Bedrohung für uns alle, auch natürlich für die Migranten. Und was der Migrationspakt jetzt gerade versucht, ist, eine Regelung, internationale Regelung zu schaffen, dass es nicht so bedrohlich ist. Insofern finde ich, versucht er ja gerade, dieser Angst entgegenzukommen, auch wenn die Sprachregelung vielleicht nicht die glücklichste ist.
Wir haben verschiedene Stimmen jetzt auch in den letzten Tagen hier eingehört im Deutschlandfunk Kultur, unter anderem von Heiner Bielefeld, Professor für Menschenrechtsfragen an der Universität Erlangen und Nürnberg. Auch nochmal mit Blickwinkel darauf, was denn genau das Ziel sein muss.
Das ist ein Thema, das braucht eine klare menschenrechtliche Gestaltung. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von vor 70 Jahren hat da nur so ein paar zarte Hinweise gegeben. Freizügigkeit innerhalb der Grenzen, Asyl noch sehr vorsichtig formuliert, dass man suchen kann und auch genießen kann, wenn es einem gegeben wird. Ein umfassendes Migrationsrecht haben wir bislang menschenrechtlich nicht gestaltet.
Das sagt Heiner Bielefeld. Sie haben auch gerade schon, Herr Gosepart, gesagt, es gibt kein Menschenrecht auf Migration. Man könnte ja aber auch fast die Frage gerade an diesem Tage stellen, sollte es eins geben?
Naja, aber das ist natürlich eine sehr weitreichende Forderung, die manche erheben, die Kosmopoliten. Das würde aber natürlich die Souveränität der Einzelstaaten aushebeln, weil die dann nicht mehr in der Lage wären zu entscheiden, wer reinkommt oder nicht. Ob man das jetzt richtig findet oder nicht, die Souveränität auszuhebeln, aber Fakt ist, dass wir in einer Staatengemeinschaft leben und das wäre ein sehr utopischer Schritt, jetzt zu sagen, wir wollen ein Weltmenschenrechtsregime, das müsste ja auch von der UN oder sowas überwacht werden, das dann zum Beispiel Migrationsquoten zuteilt. Und wir sehen ja schon in der EU, dass das nicht möglich ist, dass genau dagegen massiver nationaler Widerstand kommt. Und deshalb finde ich einfach unter realistischen Bedingungen, und dieser Pakt ist ja ausgehandelt worden mit Nationalstaaten, muss man natürlich jetzt erstmal sehen, wie kann man das Faktum der Migration sinnvoll menschenrechtlich regeln, wenn man den Nationalstaat erstmal nicht antasten will.
Und was dieser Pakt in diesem Kontext für Auswirkungen haben könnte, Stefan Gosepat, darüber werden wir gleich sprechen. Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit dem Gerechtigkeitsphilosophen Stefan Gosepat. Was passiert jetzt, wo der Migrationspakt durch die UNO verabschiedet ist? Wenn ich den Befürwortern richtig zugehört habe, gar nichts. Denn die sagen die ganze Zeit, keine Sorge, ist ja rechtlich nicht bindend.
Nein, also heute passiert nichts, morgen passiert auch nichts. Dann wäre natürlich die Rückfrage, warum dann überhaupt ein Pakt, wenn gar nichts passiert. Nun gut, das liegt jetzt erstens daran, man will sich nicht selber zu stark auf die Schultern klopfen, aber weil in Deutschland natürlich die wesentlichen Punkte, die in dem Pakt geregelt werden, schon umgesetzt sind. Das ist nicht in allen Ländern so. Insofern macht ein internationaler Pakt dann noch Sinn, weil er andere stärker in die Pflicht nimmt, als sie bis jetzt sich selber in die Pflicht genommen haben. Das andere ist aber natürlich jetzt die Frage, und das ist auch die Sorge der Kritiker, häufig haben wir bei diesen Pakten gesehen, dass die internationale Rechtsprechung das übernommen hat und durch die Rechtsprechung das dann immer stärker verbindlich gemacht hat. Mhm. Was ich im Prinzip eine positive Entwicklung finde, aber das ist genau der Punkt, den die Kritiker bemängeln.
Darf ich an der Stelle, weil es gerade sehr gut passt, wir haben ja, wie gesagt, versucht, verschiedene Stimmen einzuholen, auch die Stimme eines ausgewiesenen Kritikers dieses Migrationspaktes, der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel, der nämlich sich genau zu dieser Frage Gedanken gemacht hat.
Bei der Auslegung von Rechtsnormen, sowohl im Völkerrecht als auch im innerstaatlichen Recht, die Belange sozusagen der Migration regeln, kann der Pakt und darf er gar nicht ignoriert werden. Völkerrecht als Gewohnheitsrecht entsteht immer über politische Bindungen der Staaten. Das heißt, wenn wir uns in 5 Jahren nochmal über diesen Pakt unterhalten, werden wir eine ganze Menge von Entscheidungen haben, auf internationaler wie auf nationaler Ebene, in denen er herangezogen worden ist zur Auslegung von Rechtsnormen.
Die Einschätzung des Rechtsphilosophen Reinhard Merkel. Also, das wäre jetzt die böse Auslegung, Recht durch die Hintertür.
Na, böse will ich das noch gar nicht nennen, das gehört dazu. Also wenn wir Recht schreiben, dann gibt es auch Organe, die das Recht auslegen, das sind die Gerichte. Und dann gibt es immer diese komische Frage, machen die jetzt nur Rechtsauslegung oder Rechtsfortschreibung? Und das, was Herr Merkel hier anspricht, ist eben Rechtsfortschreibung, dass sie auf einmal was festlegen, was vielleicht im Pakt so noch nicht genau dran gestanden, aber im Sinne des Paktes. Und damit werden wir immer mehr in eine Richtung gedrängt. Nun bin ich Befürworter des Paktes und würde sagen, das ist auch sinnvoll, dass dieser Pakt immer mehr internationale völkerrechtliche Geltung hat.
An der Stelle stimme ich Ihnen zu, auch als Befürworter dieses Paktes, dass ich manchmal denke, in der politischen Kommunikation, dann steht doch dazu, dann sagt es doch und tut nicht so, keine Sorge, wir beschließen hier was, was gar keine Auswirkungen haben
wird. Nein, genau, es wird Auswirkungen haben, aber welche, das ist natürlich noch wirklich ein bisschen offen und das muss man dann eben auch sehen. Klar ist es wenigstens noch nicht. Und wie gesagt, für uns Deutsche wird das keine große Auswirkung haben, weil wir das sowieso schon rechtlich geregelt haben.
Wenn man aber ein Gegner dieses Paktes ist. Und das gibt ja einige. Auch klar. In der deutschen Bundesregierung, Jens Spahn hat sich da ganz klar positioniert. Mhm. Andere haben sich zumindest skeptisch gezeigt. Der CDU-Parteitag hat jetzt mit großer Mehrheit dem Kompromiss zugestimmt, den man auch in der Großen Koalition gefunden hatte, der ein grundsätzliches Ja der Kanzlerin nach Marrakesch mitgegeben hat. Mhm. Aber wenn man dagegen ist, dann sind das natürlich wirklich genau Gedanken, die einem Sorgen machen müssten, dass man sagt, wir schaffen hier Rechtsstandards. Wir schaffen im Prinzip einen Rahmen von Politik, in dem zum Beispiel ein illiberaler Angang gar nicht mehr möglich wäre, auch wenn er mehrheitsfähig würde eines Tages.
Na, da ist natürlich das grundsätzliche Problem dahinter, dass wir mit allen internationalen Pakten, so wie sie sich verstetigen, uns irgendwie der nationalen Souveränität begeben und das nicht mehr allein entscheiden können, außer wir treten in gewisser Weise entweder aus dem Pakt oder irgendwie aus noch größeren Menschenrechtsregimen aus.
So die Methode Trump.
Ja, genau. Gelingt das ja Gott sei Dank nur eingeschränkt bis jetzt, aber es wird ja immer deutlicher. Das ist natürlich genau auch ein Gefühl, was viele Leute hier haben. Wir alleine können durch unsere demokratischen Vertreter nicht mehr selber darüber bestimmen, welche Politik uns reguliert, sondern wir werden international reguliert. Das ist zum Teil auch dadurch, dass vorherige Politikergenerationen uns da gebunden haben. Und das ist ein grundsätzliches Problem, aber das ist ein grundsätzliches Problem von Politik. Die hat dann auch in den 50er Jahren Atomkraftwerke gebaut und jetzt werden wir sie nicht mehr los, selbst wenn wir für die Abschaffung votieren
müssen. Es dauert ein bisschen, ja.
Ja, das ist eine enorme Aufgabe. Also man bindet über Generationen hinweg. Das ist ein Problem der Politik, aber es bleibt eben auch eins.
Es ist eine politische Diskussion, deswegen merkt man ja auch, dass gewisse Selbstverständlichkeiten, behandelt Migranten bitte anständig, wenn sie in euren Ländern landen, das ist ja im Prinzip der Hauptimpetus dieses Paktes, zu so einer großen Debatte werden kann. Und gleichzeitig, und deswegen glaube ich, verfängt es auch so in den öffentlichen Debatten, ist ja etwas gegeben, was Sie vorhin schon angesprochen haben, die Frage, ich würde es so formulieren, die Frage, ab wann ein politischer Ordnungsrahmen so sehr gesprengt wird, dass er... Dass die Menschen sich unwohl fühlen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich mache mal einen politisch weniger kulturell aufgeladenen, ein weniger kulturell aufgeladenes Beispiel, wenn man nach Dänemark schaut, wo sich die Sozialdemokraten beispielsweise politisch gedreht haben in eine eher Anti-Migrationsgrundhaltung, weil sie nämlich festgestellt haben, diese Errungenschaft des Sozialstaates, die darauf beruht, dass wir eine funktionierende, im Sinne auch eine Arbeitsökonomie funktionierende Gemeinschaft haben, wo Leute viel Geld verdienen, gut ausgebildet sind, verträgt zu viel Armutsmigration nicht, weil dann der Sozialstaat auseinanderfliegt. Das ist natürlich politisch schon interessant und auf einmal aus dem Links-Rechts-Schema auch raus.
Genau, das ist natürlich ein klassisches Argument gegen Migration. Jetzt muss man immer gucken, die ganzen Argumente, die dahin sind, unser Staat bricht zusammen, entweder als Wohlfahrtsstaat oder als demokratischer Staat, wenn zu viele Fremde kommen. Das hängt natürlich damit ab, wie wir mit den Fremden umgehen. Ne? Das ist, finde ich, das kann man nicht einfach sagen, 10% oder 15% zu so viel und dann sehen wir das schon, sondern es hängt total von uns ab, der Mehrheit, die wir dann ja immer noch sind, wie wir die Leute integrieren. Dann muss nämlich gar nicht folgen, dass Armut droht, zum Beispiel wie in Deutschland, das ist jetzt kein gutes Argument, aber das, was man immer an der Stelle vorbringen kann, dass wir nämlich auf Zuwanderung angewiesen sind, um den Wohlstand weiterhin zu erhalten. Ja. Und natürlich auch politisch ist das so, ob die jetzt tatsächlich die Mehrheitsverhältnisse oder die kulturellen Verhältnisse in unserem Land massiv verändern, hängt auch davon ab, wie stark wir sie integrieren. Und das ist also ein abhängiges Argument und deshalb finde ich es kein gutes, weil man nicht von vornherein vorhersehen kann, welche Quote von Migranten jetzt richtig ist, damit der Staat noch aufrechterhalten werden kann.
Die Einschätzung von Stefan Gosepart. Die Deutsche Bahn kam heute in weiten Teilen gar nicht. Der gesamte Fernverkehr war eingestellt am Vormittag. Wer ist schuld? Nicht der Winter, nein, die Gewerkschaften.
Ist schon ein bisschen ärgerlich. Nicht, dass jetzt die streiken, sondern dass es nicht aktualisiert worden ist im Netz, weil da ist angeblich noch ein Zug gefahren, aber der ist nicht gefahren halt. Ja, das ist halt das Ärgerliche.
Ich finde es auch okay, dass die ihr Streikrecht wahrnehmen. Das ist ein gutes Recht und mit so großem Ausfall habe ich jetzt nicht gerechnet wie heute. Ich glaube, die Bahn war selbst auch ein bisschen überrascht, aber ist okay.
Ärgerlich, weil man natürlich nicht genau weiß, wann es weitergeht und wann die nächsten Züge fahren. Und im Internet gibt es teilweise Angaben darüber, dass manche Züge fahren, manche nicht. Und dann wartet man hier und dann stellt man doch am Ende fest, es fährt doch kein Zug und dann ist man etwas enttäuscht. Und man hat hier dann eine halbe Stunde in der Kälte gewartet.
Stimmen von Bahnkunden heute Vormittag. Stefan Gosepart, Philosophieprofessor an der FU Berlin. Sie waren selbst nicht betroffen.
Nee, ich konnte zu Fuß laufen, ja.
Dann ist man aber auch immer viel entspannter, wenn man darüber spricht, oder?
Das ist das Gemeine, ja. Weil ich mich jetzt da wahrscheinlich doch zu äußern soll.
Ja, müssen Sie.
Das, genau, aber Streikrecht würde ich hier auch verteidigen. Ja. Ich finde, die O-Töne haben das schon aus meiner Sicht richtig gesagt. Das Streikrecht ist ein wichtiges Recht. Es ist ja auch wichtig, weil man daran sieht, dass die Wirtschaft insgesamt funktioniert, weil es dadurch doch irgendwie eine Form von fairen Ausgleich geben kann. Bei schwachen Gewerkschaften sind wir dem Neoliberalismus noch viel stärker ausgeliefert.
Oh, das war jetzt ein harter Satz. Kann man diskutieren. Ich hab gerade mal wieder hier unseren 30-Artikel-Katalog, die allgemeinen Menschenrechte hervorgeholt. Artikel 23 Absatz 4. Jeder hat das Recht zum Schutze seiner Interessen, Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten. Jetzt habe ich auch durchgeguckt, irgendwie, ob es unter den 30 Punkten sowas wie ein Recht auf Mobilität gibt. Gibt's nicht. Ist aber natürlich das, was ganz massiv eingeschränkt wird für Millionen Menschen.
Genau. In der Tat ist aber natürlich ein Grund, warum Mobilität da nicht drinsteht. Es gibt das Recht auf Freizügigkeit, die innerstaatliche Freizügigkeit. Das ist aber natürlich nicht im Sinne eines Rechtes, dass ich jetzt das Recht habe, jeden Tag nach München zu fahren, vielleicht sogar noch kostenlos.
Sie haben das Recht, zu Fuß zu gehen, aber Sie haben kein Anrecht auf einen ICE-Platz.
Ja, naja, gut. Eben, weil es erstens an technischen Sachen steht, also sozusagen gebunden ist. Man muss eben Züge, Autos und so weiter geben. Das andere ist aber, wie man natürlich in anderen Staaten sieht, die gar keinen öffentlichen Nahverkehr haben, sehen wir, wie wichtig und wie gut es ist, wie luxuriös es ist, dass wir einen öffentlichen Nahverkehr haben. Der öffentliche Nahverkehr muss nur funktionieren. Und dass er das nicht tut, liegt jetzt ja an verschiedenen Sachen, auch an den Sparmaßnahmen der letzten 10 Jahre. Die Infrastruktur hat sehr gelitten und der Streik trifft jetzt eine schwache Bahn, die insgesamt dann nicht das liefern kann, was sie liefern kann. Und das dürfen wir als Bürgerinnen und Bürger natürlich kritisieren, weil wir die Bahn ja im Wesentlichen mit Steuermitteln bezahlen. Und deshalb können wir auch mehr verlangen.
Sie haben jetzt das große Wort des Neoliberalismus selbst in den Mund genommen. Problem ist natürlich auch, dass die Bahn in dem Sinne ein Unternehmen ist. Wenn die Lokführer alle Beamte wären, wie sie es mal waren, dann muss man auf den Bock, dann muss man losfahren, egal wie die Bedingungen sind. Das ist natürlich bei dieser Frage Mobilität und wie wichtig sie ist für dieses Land, vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man nochmal drüber nachdenkt, gibt es gewisse Grunddienstleistungen, die müssen einfach immer funktionieren.
Ja, okay. Und jetzt wäre aber die Frage, ob das eben der Feuerwehr oder der Polizei oder so etwas oder den Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie denn beamtet sind, sind sie ja hier in Berlin nicht, sozusagen gleichgestellt ist, weil man denkt, das ist eine Funktion, auf die andere Recht haben. Recht auf Bildung heißt eben, es muss auch jemand geben, der die Kinder unterrichtet. Polizei und Feuerwehr sind natürlich öffentliche Ordnung, gehört der öffentliche Nahverkehr genau im gleichen Maße dazu. Das ist, glaube ich, eine Frage, über die man debattieren kann.
Die man auch abgestuft natürlich fragen kann. Also, dass die Feuerwehr nicht so wie die Bahn das jetzt gesagt hat, fahren Sie doch einen Tag später. Wenn die Feuerwehr sagt, wir kommen einen Tag später, ist es doof. Bei den Lehrern könnte man schon drüber nachdenken, Recht auf Bildung kann man, wenn man es am Montag nicht erfüllt, vielleicht auch am Dienstag erfüllen.
Gut, ja. Aber trotzdem, im Prinzip will man natürlich, dass es da, also ich würde das Bild breiter machen, für Deutschland ist es doch wichtig, dass wir eben einen öffentlichen Sektor haben, der diese Sachen eigentlich normalerweise vorhält, dass das in dem Sinne keine Rechtsfrage ist, ja, also dass Leute die Möglichkeit haben zur Mobilität. Wir müssen nicht mehr über die Existenz eines öffentlichen Nahverkehrs streiten, wir müssen nur sehen, dass er richtig funktioniert. Das tut er im Moment zur Klage aller nicht und jetzt müssen wir uns überlegen, was müssen wir mehr tun, und das heißt natürlich, wir müssen mehr investieren. Und das heißt, wir müssen von unseren Steuermitteln dafür mehr ausgeben und das natürlich dann diejenigen, die das Tag für Tag dann auch für uns liefern, sich daran beteiligen, also nicht nur beteiligen wollen, sondern auch ihren Anteil daran haben wollen, das ist nur fair und das kann man verstehen.
Sagt Stefan Gosepart, da will ich nicht widersprechen. Und wir müssen auch gleich noch vielleicht ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob streiten, aber zumindest sortieren, die Gelbwestenbewegung in Frankreich, die Gemüter bewegt, dort vor allem, aber auch ein wenig bei uns. Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Heute Abend wird Emmanuel Macron eine Rede an das französische Volk halten. Seine lange erwartete Antwort auf die großen Proteste, die Proteste der Gilets Jaunes, der Gelbwesten, die es auch an diesem Wochenende wieder gab, über die ich mit Ihnen sprechen möchte, Stefan Gosepart, der Sie als Philosoph sicher auch vor allem mit Gerechtigkeitsfragen beschäftigen. Und vielleicht als kleine gedankliche Einstimmung. Wir haben heute mit dem Schriftsteller und auch dem bekennenden Linken, also im parteipolitischen Sinne, Raoul Zelig gesprochen im Deutschlandfunk Kultur. Und das war seine Bewertung der Proteste.
Ich würde mal sagen, es ist ein plebejischer Aufstand. Es gibt Autoren aus Frankreich, die die Ereignisse vergleichen mit dem Aufstand von 1848. Solche Aufstände haben es natürlich bringt mit sich, dass sie widersprüchlich sind. Da ist vieles drin, was nach vorne weist, aber es gibt natürlich auch Dinge, die nach hinten weisen.
Sagt der Linke und linke Schriftsteller Raoul Zelig. Stefan Gosepart, weist für Sie mehr nach hinten oder nach vorne?
Na, ich finde das Interessante doch zunächst einmal, dass es hier doch um soziale Unruhen geht, also aus sozialen Gründen. Wir haben in letzter Zeit in Europa sehr viel identitären Widerspruch auf der Straße gesehen, also nationalistische, populistische Strömungen. Und hier ist es jetzt doch ganz klassisch nochmal die alte soziale Frage. Und das Interessante, soweit ich das von außen beurteilen kann, ist es doch, dass es die untere Mittelschicht ist, also jetzt nicht Plebs im Sinne von die total ungelernten Arbeiter, die gar nichts haben, sondern tatsächlich schon Leute, die auch einen Beruf und so weiter haben, aber der trotzdem sich nicht in der Lage sehen, mit dem Gehalt, das sie verdienen, über die Runden zu kommen.
Also so wie Sie das sagen, klingt das ja eigentlich alles sehr positiv oder zumindest legitim. Ich finde es interessant, wenn es so gerade auch mit Gewalt verbundene Demonstrationen gibt, da haben wir relativ schnell Kategorien. Ja, also da sehen wir, wenn es für die gute soziale Sache ist, dann...
Die Gewalt habe ich ja noch nicht sozusagen gut geheißen, das würde ich auch nicht. Aber trotzdem, wenn man erstmal fragt, warum gibt es das? Nun gibt es natürlich in Frankreich eine ganz andere Tradition. Die Unruhen sind sehr viel gewalttätiger und auch glücklicherweise ist der französische Staat meist in der Lage, das auszuhalten. Das wäre in Deutschland, glaube ich, viel fragwürdiger. Gleichzeitig ist es Gott sei Dank so, dass wir das in Deutschland ja gar nicht brauchen, so starke soziale Proteste, weil doch immer noch die Repräsentation fungiert. Man sieht ja doch, dass Macron dadurch, dass er eine Bewegung geschaffen hat, mit der er die Parteien eigentlich abgelöst hat, jetzt selber alle Kanäle, über die sich Proteste artikulieren kann, auch abgeschafft hat, sodass die Leute, so verstehe ich das wenigstens, gar keine andere Chance sehen, sich bemerkbar zu machen, als so. Ob das jetzt die beste Art ist und ob sie das immer in den richtigen Mitteln machen, weiß ich nicht, aber zunächst nehme ich als politischer Beobachter das erstmal so wahr, dass es eben im Parlament keine Repräsentation dieser Interessen mehr gibt. Und das ist jetzt ja wieder was, was wir gemeinsam sehen, dass die Leute finden, dass die Politik nicht mehr auf ihre Interessen hört.
Wobei ich mich frage, ob nicht in diesem, was Sie da als sozialen Protest beschreiben, nicht doch letztendlich ein kulturelles Unwohlsein drin ist. In dem Fall nicht xenophobisch untermauert, sondern dieser Anti-Elitendiskurs, den Macron ja interessanterweise auch selbst in gewisser Weise mitbedient hatte, in Abschaffung der alten politischen Eliten.
Aber jetzt nicht mehr erfüllt.
Ja, jetzt nicht mehr erfüllt. Das ist halt, Sie sprechen hier mit jemandem, der die letzten anderthalb Jahre immer, wenn es um Macron ging, leuchtende Augen bekommen hat, wo ich mich halt auch frage, gebt dem Mann mehr Zeit. Also okay, und was ist eigentlich die substanzielle politische Entscheidung, die da auf dem Tisch lag und die jetzt ja auch zurückgenommen wurde bereits, die Erhöhung der Benzinpreise. Wir haben gerade den großen Klimagipfel in Katowice vor einem Hintergrund, dass er gesagt hat, wenn wir so etwas wie einen Klimawandel bekämpfen wollen, eine Verkehrswende hinkriegen wollen und dergleichen, also sehr rationale, auch sehr progressive Begründungsmuster, die da an den Tag gelegt werden, da denke ich erstmal, ist das wirklich ein so sehr sozialer Protest oder ist das vielleicht einfach auch ein in gewisser Weise auch nicht rationaler und damit auch in gewisser Weise illegitimer Ausbruch gegen diesen Präsidenten?
Na, ich finde, man kann doch deutlich sehen, dass die Benzinpreiserhöhung die Leute getroffen hat. Das war der Auslöser. Jetzt gehen die Proteste viel weiter und jetzt wird es eben auch unklar, was sie sonst noch alles wollen. Zu viel vielleicht, ja. Aber das liegt natürlich jetzt auch daran, um auf das vorige Thema zurückzukommen, kein öffentlicher Nahverkehr in großen Teilen der Provinz in Frankreich. Die müssen das eigene Auto benutzen und das ist unökologisch. Wenn sie jetzt die ökologische Karte ziehen, gebe ich mich natürlich sofort geschlagen. Klar müssen wir da was tun, aber vielleicht ist Benzinpreiserhöhung nicht das einzige Mittel, sondern man muss eben sehen, dass es Alternativen zum Auto gibt und zum Individualverkehr. Das kann man nicht in einem Jahr bauen, da wäre Macron jetzt auch überfordert. Das hat mit einer langen französischen Geschichte und auch der Größe des Landes und der Provinz zu tun. Aber trotzdem, die Reformen werden wahrgenommen als Reformen, die zu Lasten des kleinen Mannes gehen und während er die Vermögensteuer abgeschafft hat, die eben zugunsten der Reichen abgeschafft worden ist.
Heute wird Emmanuel Macron am Abend sprechen zum Volk. Ich hoffe, er macht dann nicht die Marie Antoinette und fragt, warum fahren die Leute nicht einfach Taxi? Aber nein, ich denke, er hat mehr Sensibilität. Wollen wir mal hören und schauen, ob er es schafft, einen Ton zu treffen. Deutschlandfunk Kultur, Studio 9 an meiner Seite war Stefan Gosepart, Philosophieprofessor an der FU Berlin. Wir haben heute viel über diesen Jahrestag und die Erklärung der Menschenrechte vor 70 Jahren gesprochen. Ihre Einschätzung in 30 Jahren, also zum 100. ist die Situation der Menschenrechte in der Welt besser als heute?
Wir müssen Hoffnung haben, dass die Situation besser werden kann, wenn wir uns moralisch richtig engagieren. Sonst hat die Sache keinen Sinn.
Stefan Gosepart, vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Dankeschön.